Leute, ich bin ehrlich. Auch ich habe manchmal krasse Vorurteile. Wenn ich zum Beispiel so an Schützenvereine denke, habe ich vor allem diese Bilder im Kopf von Dorffesten, viel Gesaufe, ältere Männer, die dann irgendwie griechischer Wein singen. Und es kommt auch nicht von irgendwo, weil ich habe das auch selber im Dorf so erlebt.
Same. Bei Schützenvereinen denke ich an vieles, aber bestimmt nicht an lesbische OlympiasportlerInnen.
Aber die gibt's und wir haben sie auch heute bei uns zu Gast. Wir tauchen zusammen mit der Sportschützin Jolien Bär in die Welt des Spitzensports ein.
Wir wollen wissen, wie landet man vom Dorfschützenverein bei den Olympischen Spielen? Wie verhält man sich als lesbische Athletin, wenn Wettkämpfe in queerfeindlichen Ländern stattfinden? Und welche Vorteile hat es, als Spitzensportlerin mit einer Frau zusammen zu sein?
Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Hallo ihr da draußen und willkommen zur bunten Box der Pandora. Hier sind wir wieder. Ich bin der Dimi.
Und ich bin die Sophia.
Und gemeinsam mit euch erkunden wir jede Woche die queere Community.
Dimi, also auf Insta präsentierst du dich ja schon sportlich. Also ich kenne zum Beispiel deine Tanzeinlagen von TikTok. Du hast mich auch mal zu einer überredet. Ich sag mal so, meine Performance ausbaufähig. Aber du, schon kleiner Profi.
Ich finde aber, sportlich ist weit ausgeholt. Nach so zwei Liedern bin ich auch komplett durch. Aber es stimmt, also so in letzter Zeit probiere ich mich so ein bisschen aus, besuche verschiedene Sportkurse und zeige das dann auch online. Hm. Ja, das macht schon Spaß.
Also du bist schon sportlich auf deine Art, aber du guckst jetzt zum Beispiel nicht Fußball-EM im Fernsehen oder sowas, oder?
Nee, das nicht.
Und Olympische Spiele?
Nee, das auch nicht. Hm. Ich gucke gerne so die Eröffnungszeremonien, weil manchmal treten da coole Stars auf. Aber ich erinnere mich, dass du mal über Bouldern und Klettern gesprochen hast. Stichwort starke Hände, Frauen daten. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Hast du mal überlegt, das so als professionellen Sport zu machen?
Nein.
Also der Gedanke war gerade so lang, ich dachte, du sagst ja.
Wirklich?
Ich würde dich da schon sehen.
Nein, das ist wirklich, ich habe gar nicht das Durchhaltevermögen, um den Sport so krass durchzuziehen. Aber am anderen Ende der Leitung ist jemand zugeschaltet, die hat das Durchhaltevermögen. Nämlich Jolien Bär ist Sportschützin, lesbisch und tritt dieses Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris an. Herzlich willkommen, Jolien.
Hallo.
Von wo bist du denn gerade zugeschaltet?
Ich sitze hier gerade in Hannover und freue mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, richtig schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir nehmen diese Folge übrigens Ende Juni auf und es sind jetzt noch ungefähr 4 Wochen bis zu den Olympischen Spielen. Wie geht's dir denn aktuell? Bist du aufgeregt?
Ja, auf jeden Fall. Also es gehört auch dazu, spitzt so ein bisschen den Fokus und ja, Olympische Spiele sind natürlich für alle Sportler sehr, sehr besonders. Auch für mich sind meine zweiten Spiele zum Glück. Also ich durfte das Ganze schon mal mitmachen in Tokio, aber klar, jetzt in Paris, das wird nochmal, glaube ich, eine ganz andere Nummer.
Ich kann mir vorstellen, dass es mega aufregend ist. Bevor wir aber jetzt so richtig ins Thema einsteigen, fände ich es voll schön, dich so ein bisschen besser kennenzulernen. Ich würde sagen, du erzählst uns 3 kuriose, funny, spannende Sachen über dich. Aber eine dieser Sachen ist gelogen und Dimi und ich raten dann, welche Sachen richtig sind und was du dir ausgedacht hast.
Alles klar. Ja, Fakt 1 über mich. Ich habe inzwischen Tattoos, die auf 3 verschiedenen Kontinenten gestochen worden sind. Quasi so als kleines Mitbringsel von Wettkämpfen. Dann mähe ich fast täglich meinen Rasen im Garten. Der soll nämlich schön wie so ein Golfrasen irgendwann mal werden. Und da stecke ich ganz, ganz viel Zeit rein, damit das beeindruckend ist für andere Leute. Oder mein 3. Fact über mich, ich bin auch großer Fußballfan und seit meiner Kindheit bin ich grün-weiß und stehe hinter Werder Bremen.
Okay, also ohne jetzt allen Rasenfans mit den Kopfhörern zu nahe zu treten.
Das ist kein Rasenbashing.
Ich glaube, ehrlich gesagt, also weil ich habe zum Beispiel dein Insta gesehen und weiß, dass du Tattoos hast und als Sportlerin reist du ja wahrscheinlich viel. Deshalb würde ich sagen, der 1. Fakt stimmt. Der 2.
Beim 2. war ich auch so ein bisschen am Grübeln, weil ich mir gedacht habe, also natürlich.
Am Grübeln warst du, ich dachte never.
Nicht am Grübeln. Beim 2. war ich auch so, ich glaube, das hört sich schon an wie eine kleine Lüge, weil wir kennen uns jetzt noch nicht persönlich, aber ich schätze dich als eine Person ein, der Meinung von anderen Leuten egal ist und vor allem, wenn es um den Rasen geht. Deswegen gebe ich mal meinen heißen Tipp da ab.
Same.
Okay, ihr sagt, der Rasen ist falsch.
Ja.
Ja, das ist aber richtig. Also,
nein, wirklich?
Ja.
Julie, du steckst voller Überraschungen.
Ja, ich bin so eine richtig, richtig große, krasse Spießerin. Ich glaube, wenn man meinen Namen googelt, könnte auch so Allmann hinterstehen. Und deswegen ist der Rasenfakt richtig. Es ist tatsächlich der Werder Bremen-Part, der war gelogen. Ich bin seit meiner frühesten Kindheit bin ich großer HSV-Fan. Und da ist natürlich Werder Bremen das Schlimmste, was du quasi mir antun könntest. Ja.
Ah ja, okay. Ich wollte gerade schon reingrätschen und sagen, hör mal, aber Allmann und kein Fußballfan geht ja wohl gar nicht. Aber okay.
Doch.
Na gut. Jetzt schuldest du uns noch eine Erklärung zu den Tattoos.
Angefangen hat das, glaube ich, 2022. Da waren wir in Korea zu einem Weltcup und da haben wir uns als Team, also fast alle, was typisch Koreanisches stechen lassen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so mit zwei Fingern so ein Herz formt.
Das Gen Z-Herz.
Ja, ich wollte gerade sagen TikTok-Herz.
Ja, ich habe kein TikTok. Aber das wird's wohl sein. Und genau, da haben wir uns quasi die Umrisse von stechen lassen als Erinnerung. Dann habe ich am linken Bein das Logo der European Games, die waren 2023. Und ich habe mir dieses Jahr in Rio ein Kaipi-Glas stechen lassen, aufs rechte Bein.
Sehr gut. Und weißt du schon, was es in Paris werden könnte?
Ja, also wir planen gerade schon so als Teamding quasi ein kleines Croissant irgendwo. Oh. Und dann halt auch direkt vor Ort in Paris stechen lassen natürlich. Mhm. Und ja, aber klar, für mich selber dann als etwas größeres Andenken ist natürlich der Eiffelturm.
Klingt richtig gut. Also diese ganzen Tattoos stehen ja auch einfach für die ganzen Erfahrungen, die du schon gesammelt hast. Ne? Warst in Rio, Tokio, bald Paris. Aber lass mal dahin gehen, wo alles angefangen hat. Letztendlich bist du ja in einem kleinen Dorf in Niedersachsen aufgewachsen. Wie hast du denn da so den Schießsport für dich entdeckt?
Ja, genau. Das kleine Dorf heißt Lochtum, hat glaube ich so knappe 600 Einwohner und glaube in jedem Ort in Deutschland gibt es einmal im Jahr Schützenfest. Und ja, bei uns auch. Da bin ich Kinderkönigin geworden. Also da haben die so einen kleinen Laserschießstand aufgebaut und dann können die Kinder vom Dorf dann da immer so ein bisschen schießen und der oder die Beste wird dann halt Kinderkönigin und Kinderkönig. Ja, war ich. Und die Trainerin dann vor Ort hat dann zu meiner Mutter gesagt, ja, bring die doch mal mit. Ich glaube, die hat Talent. Sie macht das ganz gut. Ja, und so fing das eigentlich alles an.
Ey, ich habe an dieser Stelle jetzt wahrscheinlich schon ein paar Klischees im Kopf, weil ich denke halt sofort an Bierbänke, ich denke an Saufen, ich denke an Trachten, weil ich bin so im bayerischen Kaff groß geworden. Aber ja, wie war das denn dort dann für dich?
Das ist bei uns genau das Gleiche. Also Bierbänke mit Bier natürlich dann und Trachten, Uniform, ja, same.
Julien, so wie du das gerade erzählt hast, klingt es richtig schön, weil die Passion irgendwie gesehen wurde, auch so von den Außenstehenden und die dich dann dazu so gepusht haben, so von wegen, ey, geh mal diesen Weg. Was hat dich denn so von Anfang an jetzt an dieser Sportart so krass fasziniert?
Also ich würde lügen, wenn es nicht der Fakt gewesen wäre, dass ich einfach gut darin bin. Also klar, man tut natürlich Dinge viel lieber, wenn man da irgendwie gut drin ist. Aber ja, so dieses in sich gekehrte, diese völlige Konzentration und mit dieser gepaart mit der Präzision, das hat mich eigentlich immer gut fasziniert und ja, das wird sein.
War diese Sportart denn, als du angefangen hast, krass so männerdominiert oder wie wurdest du da aufgenommen?
Also klar, grundsätzlich Schützenvereine sind sehr, sehr männerdominiert. Je weiter man dann leistungsmäßig in die Spitze geht, desto mehr weicht das auf. In Deutschland oder grundsätzlich in vielen Nationen ist es auch so, dass die Frauen oftmals besser sind als die Männer. Und wir sind auch eine Sportart, die man sehr, sehr gut vergleichen kann unter den Geschlechtern. Also in der Bundesliga zum Beispiel haben wir auch gemischte Teams, da schießen halt auch Männer gegen Frauen. Und deswegen gibt's da eigentlich gar nicht groß so diese Männerdomäne, also im Spitzensport, im Leistungssport. Aber klar, in der Basis gibt es immer noch, glaube ich, Schützenvereine in Deutschland, die sagen, nee, Frauen wollen wir nicht oder macht euer eigenes Ding und aber Schützenfest und Schützenumzüge und so, das sind unser Ding. Also ja, das gibt es immer noch.
Okay, ich glaube, das ist so eine Thematik, auf die gehen wir später nochmal genauer ein.
Aber ich muss zugeben, ich habe keinen Plan von Schützenvereinen und auch Schießsport. Und ich habe super viele Fragen in meinem Kopf. Und wenn es für dich okay ist, würde ich einfach mal losschießen.
Auf jeden Fall.
Losschießen.
Losschießen, damn. Also so, wie funktioniert überhaupt dieser Sport so generell? Also mit welchen Waffen schießt man? Wie weit ist diese Zielscheibe überhaupt von dir entfernt? Und trittst du alleine auf oder in einem Team? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen mal so erklären, wie das Ganze abläuft.
Also ich bin grundsätzlich erstmal Gewehrschützin. Neben dem Gewehr gibt's noch die Pistolendisziplin, Flinte und auch noch der Bogensport. Und im Gewehrbereich gibt es zwei Kaliber, die wir olympisch schießen. Das ist einmal das Luftgewehr auf 10 Meter und Kleinkalibergewehr auf 50 Meter.
Okay, warte, ich habe es richtig verstanden. Du stehst teilweise 10 Meter und teilweise 50 Meter weit weg.
Genau, richtig.
Und musst für den Highscore eine Fläche treffen, die so groß ist wie eine 1-Cent-Münze.
Ja, auf 50 Meter, genau, ist es 1-Cent-Münze groß und halt auf 10 Meter Stecknadelkopf groß.
Kein Wunder, dass du das profimäßig machst, Alter.
Also es klingt auch irgendwie alles krass so. Also auf jeden Fall, glaube ich, sind es Sachen, die viel Vorbereitung, viel Routine erfordern. Wie sieht denn dein Alltag als Profisportlerin so aus?
Ja, also grundsätzlich stehe ich meistens so um 7 Uhr auf, dann werden die Kinder fertig gemacht, dann bringe ich die in die Kita, fahre dann zum Training. Meistens so, ja, in einer Range von so 2 bis 4 Stunden. Und dann fahre ich nach Hause und dann gibt es manchmal noch eine Ausdauereinheit, eine Krafteinheit oder halt einfach Regeneration. Das ist auch immer ganz wichtig, dass man den Kopf frei hat.
Das alles ist ja praktisch Training für diesen einen Moment, der ja dann einfach entscheidet, ob man erfolgreich ist oder nicht. Was geht so, also mega viel Druck, denke ich mir, was geht dir so im Kopf vor während so einem Wettkampf?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also prägnant im Kopf ist mir jetzt gerade noch die Situation von vor 3 Wochen, wo unsere letzte Olympia-Quali war und ich die 2 Wochen vorher, konnte diese 2 Wochen einfach nicht schlafen. Da habe ich mich dann wirklich im Wettkampf versucht, so krass zu fokussieren, um das, was ich mache, aufs Wesentliche runterzubrechen. Und das ist natürlich was wir ja seit Jahren trainieren, ne?
Hört sich auf jeden Fall so an, als ob du deinen Adrenalinpegel da richtig gut ausbalancieren kannst. Also deine Hand zittert dann da gar nicht?
Oh doch, 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 doch. Aber da geht es einfach nur darum, das dann zu akzeptieren. Also ich kann es in dem Moment nicht ändern. Mhm. Das ist halt so. Mein Kopf sagt, oh Gott, du musst hier weglaufen und es ist alles ganz schrecklich. Aber ja, das gilt es, wie gesagt, dann einfach zu akzeptieren und zu lernen, damit umzugehen.
Ja, wow. Das klingt sehr gut und es funktioniert ja auch, weil du hattest ja auch schon krasse Erfolge in deiner Karriere. Wenn wir jetzt so zurückschauen, was würdest du sagen, war so eins der schönsten Momente oder ein sehr beeindruckender Moment für dich?
Ich glaube, der beeindruckendste Moment für mich war, ich glaube, der Gewinn des Weltcup-Finals 2017, weil das eigentlich eine ganz witzige Story. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo der Wettkampf war, bei der Bundeswehr zu einem militärischen Lehrgang und dadurch, dass die schon für Spitzensportler so krass eingekürzt worden sind, gibt es da normalerweise keine Freistellung mehr für irgendwas außerhalb. Gerade für so ein Weltcup-Finale, was jetzt nicht unbedingt oberste Priorität hat am Ende. Und ich hatte Glück, dass die Wettkämpfe auf dem Wochenende lagen. Blöd war nur, dass wir dafür nach Neu-Delhi mussten.
Aber,
aber ich habe dann zu meinem damaligen Bundestrainer einfach gesagt, der hieß Klaus-Dieter Roth und wir haben den alle aber immer nur CD genannt. Ich so, ja CD, Mensch, fliegen wir hin, gewinnen wir, fliegen wieder zurück. Ganz einfach. Und ja, so war das dann auch. Also ich bin da, glaube ich, wir sind donnerstags oder freitags hingeflogen. Samstags oder sonntags war dann der Wettkampf und habe dann gewonnen und am gleichen Tag sind wir quasi noch zurück und ich wusste eigentlich so gar nicht, wie mir geschieht und jetzt im Nachgang ist das aber immer wieder so ein Moment, wo ich mir dachte so, wow, das war richtig badass. Und
ich lieb's, du hast es manifestiert, es ist passiert.
Ja, genau, habe ich auch nie wieder rekonstruieren können, also das war wirklich krass.
Ja, geil.
Und geil, wie so ein...
Ich lieb's.
Ja.
Du kommst, du gewinnst, du fliegst wieder zurück, easy.
Ja, das geht eher die ersten Male geht das ganz gut, irgendwann geht das nicht mehr so gut, aber damals, das war echt cool, ja.
Glückwunsch Sweet. Auf jeden Fall für diese krassen Erfolge.
Danke.
Jetzt sind wir hier natürlich nicht nur die Sportschau, ne? Wir sind ja hier ein queerer Podcast. Deswegen würde ich gerne so vom Sportbereich mal etwas rüber in die Sexualität schwappen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass du in einem kleinen Dorf aufgewachsen bist, ähnlich wie Sophie und ich eigentlich. Wie war das denn so für dich, damals dort queer zu sein?
Eigentlich gar nicht so ein großes Thema, wie man es vielleicht meinen mag. Also ich habe nicht so das Gefühl, dass da irgendwie irgendjemand mal ein Problem mit hatte. vielleicht hinter vorgehaltener Hand oder wenn die Tür zu war und dass dann vielleicht mal was kam, aber zu mir hat nie irgendjemand irgendwas gesagt. Aber ich glaube auch, dass ich gerade in meinem Heimatort viel mehr verknüpft werde mit meinen sportlichen Leistungen als mit meinem Privatleben.
Mhm. Und vielleicht, damit wir uns das so im Zeitfenster besser vorstellen können, wann wusstest du denn, dass du lesbisch bist?
Oh, ich würde mal so sagen, so mit 14, 15, ja.
Also da hattest du quasi so dein inneres Coming Out? Oder hast du es mit 14 dann auch schon anderen Leuten erzählt?
Obwohl meine Eltern wahrscheinlich erst so mit 16, also ich war gerade in jungen Jahren, war ich viel so Schüler-VZ und all sowas und dann natürlich auch schon in so Foren, Gruppen und dies und das und damals dann auch schon auf CSDs, aber meine Eltern wussten das glaube ich nicht. Und ich habe es denen so nicht gesagt. Ja, oder ich habe es denen so nicht gesagt, sagen wir es so. Also die wussten schon, dass ich unterwegs bin. Ich habe das nicht heimlich gemacht, aber ich habe jetzt im Zweifel nicht gesagt, wo ich unterwegs bin. Und ja, irgendwann, klar, lässt sich das auch nicht mehr verheimlichen und ist auch irgendwann doof. Also so.
Wie waren denn so allgemein die Reaktionen auf dein Coming Out? Also von deiner Familie, aber auch so vom engen Freundinnenkreis und so?
Also ich glaube, bei meinen Freunden war das nie ein Thema, weil die ja auch mich und meine Entwicklung mit begleitet haben. Ich war auch nie so das richtig typische Mädchen, ne? Also ich bin halt, glaube ich, so voll Klischee-Lesbe. Also wirklich, hab Fußball gespielt, hatte kurze Haare, hab halt irgendwie keine mädchentypischen Klamotten getragen. Also da war das nie Thema. Da musste ich nie sagen, ey, so sieht's aus. So, das wusste jeder so grundsätzlich.
War das dann auch so, dass die Leute gesagt haben, jetzt mal ganz klischeehaft gesprochen, irgendwie so, ja, okay, lesbische Frau, Schützenverein, war klar?
Nee, gar nicht. Nee, also.
Wie war das dann so?
Ich glaube, das wurde nie so verknüpft. Also, ich bin halt schon länger im Schützenverein, als dass die Leute wüssten, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Und deswegen war das in dem Zusammenhang eigentlich nie Thema.
Aber voll gut, dass deine Erfahrungen da so gut waren. Ich glaube, das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, aber ich glaube, in dem Zusammenhang ist vielleicht manchmal das Image von Schützenvereinen schlechter, als es in Wahrheit ist.
Mhm.
Klar, natürlich, es gibt immer schwarze Schafe und die darf man nicht wegdiskutieren mit, naja, aber sind ja nur Einzelfälle. So, aber grundsätzlich sind Schützenvereine schon Orte der Begegnung, so wie jeder andere Sportverein auch.
Ich muss noch mal kurz auf die Lesben-Klischees zurückkommen, weil du vorhin schon gesagt hast, so, du bist eine Klischee-Lesbe. Gibt es irgendwelche Klischees, wo du sagst, boah, das kann ich echt nicht mehr hören? Vielleicht auch gerade im Sportkontext?
Boah, es stimmen halt so viele leider.
Mhm.
Das ist halt echt ein Problem manchmal.
Was für eine Rolle spielt so deine Queerness sonst im Sport? Spielt sie eine Rolle?
Nein, gar nicht. Die einzige Rolle, die sie spielt, ist, dass ich vor großen Events und jetzt halt Olympische Spiele relativ häufig für das Thema angefragt werde. Was ja auch vollkommen okay ist. Es gibt aber auch gar nicht so viele offen queere Sportler auf der Ebene. Ich glaube, erstens, weil sie keiner fragt.
Imagine, man würde das so fragen an so einem Interview. Entschuldigung, mit wem bummst du eigentlich?
Ja. Hast du mit der Zweitplatzierten schon was gehabt? Oder?
Gib mir den Gossip. Ey, dann würde ich auch mehr Sportberichterstattung schauen. Vorhin hast du es schon angedeutet. Ich würde jetzt das gerne trotzdem nochmal explizit thematisieren. Ich habe nämlich noch immer so technische Fragen im Kopf rumschwören. Ich stelle mir das beim Skisport schon auch so vor, dass es halt eigentlich wirklich gar keinen Unterschied machen sollte, ob da jetzt hinter der Knarre ein Mann oder eine Frau sitzt oder eine nicht-binäre Person. Wie ist es denn? Sind Mannschaften dort gemischt oder gibt es immer noch so Geschlechtertrennung?
International haben wir den Mixwettkampf. Da gibt es gemischte Teams. Hier wird ein Mann mit einer Frau zusammen.
Mhm.
In den Einzeldisziplinen ist das dann getrennt. Aber in der Bundesliga, da gibt es geschlechtergemischte Teams. Das ist sogar inklusiv. Also wir haben auch Parasportler bei uns zum Teil in den Teams dabei und die stehen da alle an der gleichen Feuerlinie. Also
ich glaube, vielleicht könntest du kurz noch sagen, was Parasportler sind.
Parasportler sind Sportler mit einer körperlichen Behinderung.
Cool.
Und das macht in dem Zusammenhang im Schießsport erstmal absolut keinen Unterschied. Also wenn es um Diversity geht, ist eigentlich der Schießsport echt weit vorn.
Und wie ist es zum Beispiel mit nicht-binären Personen? Können die da auch mitschießen? In Mixteams zum Beispiel? Weil du eben so meintest.
Wow, das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt erstmal gesagt, wahrscheinlich nein, weil, wenn ich mich nicht täusche, ist die Geschlechteranerkennung auf nationaler Ebene nochmal eine andere als auf internationaler Ebene bei unseren Weltverbänden.
Mhm.
Also ich glaube, dass die da noch sehr binär unterwegs sind.
Ich glaube auch, dass es gibt nicht in allen Ländern den dritten Geschlechtseintrag zum Beispiel.
Genau. Und dann wird's, glaube ich, schwierig.
Würdest du dir denn grundsätzlich wünschen, dass diese Kategorisierung aufgelöst wird und irgendwie immer alle Geschlechter zusammenschießen könnten?
Also im Skisport ist das definitiv denkbar.
Mhm.
Auf jeden Fall. Man muss immer noch so einen zweiten Aspekt sehen. Also das Internationale Olympische Komitee, das IOC, guckt natürlich auch immer so, wo können wir einsparen, weniger Sportler, etc. Wenn das natürlich im selben Zuge nicht mit einer Reduzierung der Starterzahlen einhergeht, wäre ich dafür absolut offen. In anderen Sportarten ist das durchaus problematischer.
Warum denkst du, ist es in anderen Sportarten problematischer?
Naja, die Physiologie von einem Mann und einer Frau ist ja einfach unterschiedlich. Und es ist natürlich ein Unterschied, zum Beispiel, ich glaube, im Schwimmen ist das ja grundsätzlich ein Thema. Da geht es ja sogar um transsexuelle Menschen, denen ein Start international verwehrt wird.
Das ist ja ein krass umstrittenes Thema. Wir haben dazu auch schon mal eine Folge gemacht. Falls ihr noch mehr dazu hören wollt, dann hört doch mal in die Folge 87 rein. Da geht es um Trans im Sport und um die Frage, warum so wenige Transpersonen im Spitzensport landen.
Gibt's in der
ARD-Audiothek.
Julien, du bist jetzt nicht nur einfach so eine Sportlerin, sondern ja auch eine Sportsoldatin bei der Bundeswehr. Ich bin ehrlich, das klingt spannend, aber ich habe gar keinen Plan, was es genau damit auf sich hat. Also, wie funktioniert es genau und wie bist du da so reingekommen?
Ja, die Bundeswehr ist tatsächlich, glaube ich, der größte Sportförderer, den wir in Deutschland haben, weil sie durch ihre Sportfördergruppen Sportlern aus Randsportarten oder auch Sportlern, die mit ihrem Sport jetzt aus Sponsoring-Einnahmen nicht ihr Leben unterhalten könnten, die Möglichkeit gibt, als Sportsoldatin eine Anstellung zu finden und dann den Sport auf professioneller Ebene ausüben zu können. Und ohne die Bundeswehr würde es mir gar nicht möglich sein, das Ganze so professionell ausüben zu können.
Mhm. Was heißt das so im Gegenzug? Also musst du da zum Beispiel dann manchmal kämpfen oder?
Nee, oh Gott. Oh Gott, ich glaube, das möchte auch niemand. Also,
inwieweit setzt du dich dann für die Bundeswehr ein, für das alles, was die dir quasi anbieten und mit der Unterstützung, die du dafür bekommst?
Also einerseits leisten wir natürlich Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe auf meiner Schießkleidung ein Bundeswehr-Patch drauf, aber ich habe nicht eine ganz normale militärische Ausbildung, auf gar keinen Fall. Das ist alles sehr, sehr verkürzt, alles sehr auf Spitzensportler zugeschnitten, aber natürlich so, dass wir uns in militärischen Liegenschaften, also in Kasernen, etc., vernünftig verhalten können, ohne aufzufallen, sagen wir es so.
Daran würde ich scheitern, glaube ich.
Spannend auf jeden Fall, dass es so ein Angebot von der Bundeswehr gibt. Wie ist es denn so mit deiner Queerness bei der Bundeswehr? Hat es jemals eine Rolle gespielt?
Nee, gar nicht. Also absolut nicht. Das ist gar kein Thema und auch meine Vorgesetzten sind da halt auch echt super, super positiv.
Ja, danke dir für den kleinen Abriss. Ich hatte nämlich tatsächlich gar keine Ahnung, wie das mit der Bundeswehr funktioniert und habe mir ehrlich gesagt auch vorgestellt, dass du da jetzt dann auch schießen musst oder so. Good to know.
Ja, und auch good to know, dass die da so entgegenkommend sind und bereit sind und progressiv denken, ne? Also was jetzt so Queerness angeht und so.
Ja, total. Also ich habe da wirklich bisher null negative Erfahrungen gemacht.
Top.
Alles andere wäre wahrscheinlich
verboten. Ja, wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr da.
So, ich glaube, wir legen den kleinen Themenswitch hin. Du hast ja schon an wirklich diversen Wettkämpfen auf der ganzen Welt teilgenommen. Auch in Ländern wie Indien, China, Ägypten oder Aserbaidschan. Das sind Länder, in denen queere Menschen oft noch immer stark diskriminiert und verfolgt werden. Würdest du sagen, spielt die politische Lage eines Landes für dich eine Rolle, ob du an Wettkämpfen teilnimmst?
Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es mir egal ist. Das stimmt so nicht. Also ich war letztes Jahr im Herbst in Katar zum Weltcup-Finale und habe mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, ob ich dorthin fliegen möchte, weil ich einfach die Wahl hatte oder nicht. Ich habe mich dann dafür entschieden, einfach, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber da gab es grundsätzlich erstmal Preisgeld zu gewinnen und ich bin in einer Sportart unterwegs, die sehr, sehr selten eigentlich bis fast gar nicht irgendwie Preisgelder ausschüttet und bei den anderen Wettkampfstätten habe ich meistens recht wenig Mitspracherecht tatsächlich. Mhm. Fühle mich grundsätzlich erstmal, wenn ich dann vor Ort bin, in dieser Bubble Spitzensport natürlich sehr sicher. Also wir haben da ja schon eine gewisse Garantenstellung dann in den jeweiligen Ländern, wo wir sind, weil das für die natürlich auch immer gut aussieht, wenn sie Sportveranstaltungen haben. Aber ich würde da meinen beruflichen Weg quasi einfach von meinem privaten Weg so ein bisschen trennen. Also ich würde beispielsweise nie in den Urlaub nach Katar fliegen. Mhm. Ich würde nie in den Urlaub nach China fliegen. Ja, das würde ich privat einfach nicht machen.
Ja.
Kann es aber beruflich nicht ausschließen.
Aber mich würde an dieser Stelle noch interessieren, wie viel bekommst du denn dann aktiv mit tatsächlich von dem Land, in dem du bist, was so abgeht, politisch zum Beispiel und was die Menschen beschäftigt?
Ja, fast gar nichts. Also wir sind dann ja in dem Schedule, also in dem Timetable von dem Wettkampf meistens so eingebunden, dass wir kaum Zeit haben, uns dann dafür andere Dinge zu beschäftigen, sage ich jetzt mal. Und das ist jetzt auch nicht, was dann unbedingt förderlich ist dann für den Wettkampf.
Ich muss nochmal darauf zu sprechen kommen, dass du gerade eben meintest, du würdest in bestimmte Länder halt beruflich fahren, weil es irgendwie einfach deine berufliche Pflicht ist, aber jetzt zum Beispiel nicht privat. Warum nicht?
Naja, einerseits könnte ich mich da im Zweifel wahrscheinlich nicht so bewegen, wie ich es gerne wollen würde. Also gerade, also wenn ich alleine reisen würde, okay, dann wäre das wahrscheinlich noch in Ordnung. Aber spätestens, wenn ich halt die Familie mitnehmen würde, dann würden sich da wahrscheinlich schon irgendwie Hindernisse ergeben. Und ich habe am Ende keine Lust, in irgendeinem katarischen Gefängnis zu landen, nur weil die der Meinung sind, dass sie das für richtig halten. Und
ja. Ich kann es mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, so Urlaub zu machen in einem Land, wo ich weiß, irgendwie... Ich kann als queere Person da nicht, kann es nicht genießen, weil ich im Zweifel mich selber in Gefahr begebe.
Voll. Ich finde aktuell sogar, wenn man so Flüge bucht, achte ich darauf, dass ich an bestimmten Ländern nicht umsteigen muss.
Krass, echt?
Ja, also zum einen der Sicherheitsaspekt, aber weil ich mir auch so denke, ich will die nicht unterstützen.
So. Ja, aber man ist auch manchmal auch einfach so ein bisschen der Willkür der Institutionen ausgesetzt im Zweifel. Ne? Also ich traue da... dem Sicherheitspersonal anderer Länder jetzt auch nicht unbedingt.
Ich verstehe das auf jeden Fall voll, also dass du so sagst, du trennst das Private und das Berufliche und dass du halt beim Beruflichen halt immer so eine Sportbase hast und dann voll in dieser Sportblase bist. Und das letzte Mal, als du jetzt bei den Olympischen Sommerspielen warst, war das 2021 in Tokio, richtig?
Ja, genau.
Da ist auch neuer Rekord entstanden, denn laut Recherchen des Sportmagazins Outsports ist rausgekommen, dass da 168 SportlerInnen offen queer waren.
Da hätte man doch mal nach Gossip fragen können jetzt.
Ach, also ich glaube, da war es...
Da war Corona, da gab es kein Gossip.
Oh nein.
Corona.
Stimmt. No.
Wir machen das dann nach diesen Olympischen Spielen.
Vielleicht kommt jetzt wieder ein neuer Weltrekord, who knows. Denn in diesem Jahr waren dreimal mehr SportlerInnen offen queer als bei den Olympischen Spielen davor, 2016 in Rio. Also ich glaube, die Chancen stehen gut, dass dieses Jahr noch mehr offen queer sind.
Ja.
Glaubst du, dass es inzwischen einfacher ist, im Spitzensport so über Queerness offen zu sprechen? Merkst du das?
Ja, ich glaube das schon. Es sind ja immer mal wieder positive Berichterstattungen zu finden. Also ich glaube, das war das 2016 oder 21, der britische Turmspringer. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt.
Der Tom.
Ja.
Tom Delay.
Dimi schaut nie Sport.
Aber, ich bin aber auf Instagram.
Aber die Hotten Gays.
Ja, der ist ja eigentlich bekannt geworden. Also einerseits natürlich, weil er gut Turmspringen kann. Also offensichtlich.
Er ist sehr gut im Turmspringen.
Ist es der strickt?
Ja, genau.
Ja. Ah, den
guck
kenn
mal.
Ich auch der Einzige, den ich kenne.
Der dann da auf der Tribüne saß und dann da erstmal losgestrickt hat. Ja, genau.
Das finde ich ganz toll.
Das ist so eine Süßmaus.
Ja, und der war dann ja eine Zeit lang da echt als Role Model unterwegs und ich glaube schon, dass das gerade so positive Beispiele das Ganze ja einfach einfacher machen. Und natürlich aber auch was passiert, ne? Also man darf ja nicht vergessen, zwischen zwei Olympischen Spielen liegen ja auch immer mal mindestens 4 Jahre. Und da passiert natürlich grundsätzlich viel.
Mhm. Das stimmt. Was jetzt an den Zahlen bei diesem Magazin krass auffällt, ist, dass von den offen queeren SportlerInnen 90%, also die große, große Mehrheit auf jeden Fall, Frauen waren und nur 10% Männer, darunter ja auch der gute Tom Daley. Hast du da so eine Erklärung, woran das liegen könnte?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass es grundsätzlich gesellschaftlich für Frauen immer noch einfacher ist, sich als homosexuell zu outen, einfach weil es nicht so gebasht wird im Zweifel. Mhm. Und klar, im Sport, also gerade bei körperlichen Sportarten ist es natürlich oftmals so, dass Männer ja mit gewissen Attributen belegt sind, ne? Also möglichst irgendwie muskulös zu sein und stark zu sein und dies und blibablub. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht homosexuelle Männer einfach noch so ein bisschen Angst haben, sich im Zweifel zu outen, um vielleicht nicht als schwach dargestellt zu werden. Das könnte ich mir vorstellen.
Voll. Ja, also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass es auf jeden Fall mit diesen Männlichkeitsbildern zusammenhängt. Und bei manchen Sportarten sind die halt viel stärker etabliert. Zum Beispiel so in der deutschen Bundesliga gibt es jetzt keinen Fußballer, der sich während seiner aktiven Sportzeit zumindest als schwul geoutet hat.
Ja, das ist total schade. Statistisch gesehen kann das ja gar nicht funktionieren.
Bei der letzten Frauenfußball-WM 2023 waren übrigens 120 Frauen Fußballerinnen, also offen geoutet. Würdest du sagen, Jolene, glaubst du, es gibt so richtige queere Klischeesportarten? Und welche sind es? Ich will Spielerfrau werden. Wo kann ich mich anmelden?
Wahrscheinlich beim Fußball. Boah. Ja, also ich glaube schon, dass Fußball für viele queere Frauen so ein Safe Space ist. Einfach, ja gut, da wird es halt einfach keinen wundern. Ich glaube, das ist dann so rhythmische Sportgymnastik schon so ein bisschen was anderes.
Ich hätte gern mal so eine queere Ballerina oder so.
Ja, gibt's bestimmt auch.
Oh, das wäre richtig süß. Ja.
Also diese Zahlen, die ihr habt aus Tokio, wie viel waren das? Wie viel 100?
Moment. Also in Tokio waren 168 genau. SportlerInnen offen queer geoutet.
Genau, und das muss man ja auch mal in Relation setzen. Also ich glaube, bei den letzten Olympischen Spielen, also nicht nur ich glaube, sondern da sind ja mehrere tausend Athleten am Start. Mhm. Ja, das sind ja schon auch relativ wenig, ne?
Das stimmt.
Im Vergleich.
Wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen über Politik gesprochen, darüber, wie viele Leute geoutet sind. Was würdest du denn sagen, wie politisch ist der Spitzensport insgesamt?
Ja, schon sehr politisch. Also ich finde diese Aussage, dass Sport und Politik irgendwie nichts miteinander zu tun haben sollten, finde ich absoluter Quatsch. Weil einerseits wird ja immer gesagt, ja, und Sport bringt alle zusammen und vereinigt und so. Und das ist ja auch Politik. Schwierig wird es natürlich immer, wenn autokratische Systeme oder diktatorische Systeme das für sich vereinnahmen und daraus was machen, was es einfach nicht ist. Aber wenn die demokratischen Stimmen sich da am Ende durchsetzen und Sportfeste feiern, dann kann meinetwegen der Sport so politisch sein, wie er sein soll.
Sehe genauso. Wir legen wieder einen Themenswitch hin, Leute. Es ist wieder soweit. Können kurz durchatmen. Bei dir ist es ja jetzt auch wirklich nicht mehr lange hin bis zu den Olympischen Spielen. Ich kann mir vorstellen, dass du in den letzten Monaten aber auch so, also offensichtlich hast du Jahre schon trainiert. Du hast aber auch zwei kleine Kinder. Wie bekommst du das alles hin? So die Frau, die Kinder, die Sportkarriere und den Hund unter einen Hut.
Ja, die Frau ist noch recht einfach, weil die kann sich ja auch selbstständig irgendwie beschäftigen manchmal.
Mit der muss niemand Gassi gehen.
Ja, genau. Manchmal weiß man auch nicht. Nein. Jessica, wenn du es hörst, war ein Spaß. So,
Jessica, viel Liebe an dich.
Man muss sagen, die macht das mit den zwei Kindern wirklich absolut Weltklasse. Also wenn ich Jessica nicht hätte und die zwei Kinder trotzdem da wären, es wäre ja nicht möglich, das zu tun, was ich jetzt mache. Klar, die Kinder fordern natürlich viel Aufmerksamkeit. Die Große ist jetzt 3, die Kleine wird im Oktober 1. Und ja, aber Alma, also die Große, die kriegt das jetzt schon mit, was ich mache und freut sich immer, wenn sie mich dann irgendwie im YouTube-Livestream von irgendeinem Wettkampf sehen kann. Oh, und
ich würde durchdrehen.
Oh ja, ja, die ist da echt mein größter Fan. Und
Mama,
ja, das ist
wieder.
Ja, so ungefähr. Ja, wenn wir mal im Fernsehen gucken.
Ich fand es aber gerade so schön zu hören, diese Worte, die du an deine Frau gerichtet hast. And sweet. Würdest du also sagen, dass es durchaus auch Vorteile hat, als Spitzensportlerin mit einer Frau verheiratet zu sein?
Ja, klar. Also zwei Kinder wird es so nicht geben, wenn Jessica nicht gewesen wäre, weil sie ausgetragen hätte und ich könnte dann oder ich hätte dann natürlich in der Zeit meinen Sport nicht so weiter ausüben können. Also
Teamwork.
Ja, genau.
Sehr gut.
Das sind jetzt ja die zweiten Olympischen Spiele, an denen du teilnimmst. Also ist ja einfach so, die kennen sogar ich. Die Olympischen Spiele kennen sogar ich. Sind die anders als andere Wettbewerbe oder fühlt sich's für dich anders an?
Nein, nein. Also eine ganz große Erkenntnis, die ich aus Tokio mitgenommen habe, ist, dass ich dort an der Wettkampfstätte stand, mich umgeschaut habe und gesehen habe, okay, es sind genau die gleichen Idioten, die du immer siehst. So, es ist absolut nichts anderes. Und ja, das gibt einem so eine gewisse Sicherheit, nimmt natürlich auch im Gegenzug so ein bisschen den Zauber.
Mm. Damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende dieser Folge. Eine Frage habe ich aber noch, Jolien. Was wünschst du dir als lesbische Profisportlerin für die Zukunft des Profisports? Die großen Fragen zum Schluss.
Ich wünsche mir, dass das im Zweifel gar kein Thema ist. Jeder so sein kann, wie er möchte. Und dass es im Zweifel diese Aufklärungsarbeit gar nicht mehr braucht, weil alle damit cool sind und alle damit d'accord gehen und jeder sich so wohlfühlen kann, wie er ist.
Ich gehe mit allem mit, aber die Aufklärung, die brauchen wir trotzdem, weil sonst haben Dimi und ich keinen Job mehr.
Ja, Leute, gönnt euch die Aufklärung. Lädt uns zu eurem Schützenverein ein. Ich singe auch griechischer Wein. Ich nehme von heute auf jeden Fall mit, dass Schützenvereine schon diverser sind, als ich erst gedacht hätte. Und es geht nicht nur ums Saufen. Und es geht nicht nur darum, irgendwie lebt denn der alte Holzmichaloch zu singen, sondern es geht auch darum, irgendwie eine Gruppe zu haben, mit der man sich wohlfühlt, bei der man irgendwie sein Hobby komplett ausleben kann und die einen auch pushen. Weil am Ende war es ja auch der Schützenverein, der dich gepusht hat, dass du gerade dort bist, wo du jetzt gerade bist.
Ja, das stimmt.
Danke, Jolien, dass du da warst und dass du uns so viel Persönliches erzählt hast, so viel Insights gegeben hast. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für deine Wettkämpfe in Paris.
Ganz viel Erfolg.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und an euch da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder.
Denn da reden wir darüber, was es eigentlich mit einem macht, wenn man denkt, dass man trans ist und sich dann das eigene Empfinden aber ändert und man seine Transition wieder rückgängig macht. Stichwort die Transition mit einem sehr, sehr spannenden Gast.
Und wenn ihr Bock habt, uns live zu sehen, dann kommt zum BR Podcast Festival in Nürnberg. Das findet am 18. Oktober statt. Tickets gibt's online unter podcastfestival.de. Ich freue mich da total drauf. Kommt
Same.
Dazu.
Gönnt euch die Tickets, Leute. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Tschüss.
Ciao. Redaktion Felicia Klinger, Miriam Hahner und Alexandra Reinsberg.
Produktion Christoph Tampel.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Veronika Grenzebach, Vera Johansson und Felix Schweigert.
Puls.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch auch mal in Eine Stunde Reden rein. In diesem Bremen 2 Podcast ist Reporter Mario Neumann auf der Straße unterwegs und fragt Menschen, ob sie ihm ihre Lebensgeschichte erzählen wollen. Und viele wollen. Sie reden mit ihm über Erfolg und Scheitern, über verpasste Chancen und gelebte Träume oder ein spätes Coming-out und die große Liebe. Das Motto des Podcasts lautet, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen. Eine Stunde Reden gibt es jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek.